Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Jahresabschlussfolge 22 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute sind wir zu dritt und unter uns mit Maja. Hallo Maja.
Hi.
Und Agnes.
Hallo.
Hallo Agnes. Und hatten uns überlegt, was können wir denn zum Jahresabschluss der geneigten Hörerschaft bieten. Und eigentlich wollten wir, weil der Anlass genug gegeben ist, einen Ausblick auf 2022 geben und die vielen neuen Gesetze besprechen, die es so gibt. Unsere Zielgruppe, die E-Commercer und Marketingmenschen, so vielleicht betreffen werden. Und das ist auch spannend, aber als Podcast erschien es uns dann selbst zu langweilig. Wir dachten, wenn wir jetzt da die einzelnen Vorschriften im AGB-Recht und beim neuen Verbraucherrecht durchgehen, dann nicken wir ab. Deshalb haben wir uns was anderes überlegt und wollen was machen, Maja?
Ja, wir haben gedacht, wir blicken stattdessen nochmal zurück. Das bietet sich ja auch am Ende des Jahres immer an und lassen das Jahr rechtlich nochmal Revue passieren und haben alle unsere Top 3 mitgebracht aus verschiedenen Kategorien, die dann auch jeweils ein bisschen zu den Teams passen, in denen wir tätig sind. Martin, du stellst die Top 3 Urteile im E-Commerce dar. Und zwar Top 3, weil sie meistens ein wenig über den Einzelfall hinaus auch Bedeutung haben, ne?
Genau, mir überlegt, was vielleicht auch noch nach 2021 wichtig sein kann.
Genau, Agnes hat 3 Urteile zum IP-Bereich und ich selbst werde 3 wunderschöne DSGVO-Bußgelder vorstellen.
Die nehmen wir in die Mitte, damit wir ein bisschen über Zahlen sprechen können.
Genau.
Sehr gut, damit fangen wir an und nach langer Loserei darf ich der Erste sein, der die Top-Urteile im E-Commerce vorstellt. Ja, ich habe mir 3 Urteile herausgesucht aus dem E-Commerce-Bereich und möchte mal beginnen mit dem Kracher, den der BGH im April losgelassen hat. Er hat nämlich die Änderungsklauseln in Banken-AGB für unwirksam erklärt. Das hört sich jetzt erstmal mittelspannend an. Wir werden aber bestimmt kurz auch noch sagen, warum das jetzt für den E-Commerce-Bereich und deutlich darüber hinaus wichtig ist. Also es ging um typische Änderungsklauseln in AGB der Postbank, wie man sie eben auch in Online-Portalen vielfach antreffen wird. Ja, da stand so sinngemäß drin, wir schicken euch, liebe Kunden, 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Wirksamwerden einen Hinweis auf die neuen Bedingungen, wenn wir unsere AGB ändern wollen. Und wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt uns nicht eine Brieftaube schickt oder anders auf euch aufmerksam macht, dann werden wir euer Schweigen als Zustimmung werten und dann gelten eben ab diesem Zeitpunkt die neuen AGB. Das nennt man Zustimmungsfiktion und um diese Zustimmungsfiktion ging es ganz maßgeblich in diesem Urteil. Der Kunde hatte dann noch ein Kündigungsrecht, der konnte also sagen, nee, das möchte ich nicht, stattdessen möchte ich lieber kündigen. Und dann gab es noch eine weitere Klausel, die praktisch identisch war, wo die Bank sich auch noch herausgenommen hat, dass sie sozusagen ihre Gebühren verändern, Klammer auf, erhöhen kann und nach dem gleichen Prozedere.
Jetzt machen das ja eigentlich die meisten Banken so. Also ich glaube, die kennen wir alle, diese Klauseln. Was hat denn
kennst du die wirklich? Hast du jemals in diese Banken-AGB reingeschaut?
Kennen, in Anführungsstrichen.
Eigentlich natürlich habe ich sie generell.
Jedenfalls privat nie durchgelesen. Aber was ist denn jetzt sozusagen, was hat sich denn geändert? Was hat den BGH jetzt auf einmal gestört?
Ja, also auf einmal ist schon mal ein gutes Stichwort, weil diese Banken-AGB existieren so, wie sie sind, schon sehr lange. Die sind in der Tat vereinheitlicht und viele Unternehmen, die Dauerschuldverhältnisse schließen, nicht nur im Bankenbereich, orientieren sich auch daran und haben also vergleichbare Klauseln in ihren AGB. Der BGH hat letztlich gesagt, es sei eine unangemessene Benachteiligung der Kunden. Der Grundsatz sei, und das ist natürlich im bürgerlichen Recht so, dass wenn man Vertrag schließt, das haben wir alle im ersten Semester mal gelernt, braucht man 2 korrespondierende Willenserklärungen. Der eine bietet einem was andere, der andere ruft ja. Und dann existiert der Vertrag und der muss ja eben auch erstmal so lange halten und daran muss man sich halten und wenn man was anderes vereinbaren will, braucht man halt neue Willenserklärungen. Was man jetzt hier macht und wie gesagt, das ist jetzt nicht jedenfalls nicht nur Bankenschweinerei, sondern vollständig üblich ist, man vereinbart sozusagen, wenn du in einer konkreten Situation schweigst, lieber Kunde, dann soll das als Zustimmung zu werten sein. Ja, auch das haben wir mal im ersten Semester gelernt. Schweigen heißt immer Nein. Und in dem Fall ist es eben anders, wenn ich sozusagen explizit vereinbare, in einer konkreten Situation soll das Schweigen doch Bedeutung haben, in dem Falle Zustimmung, dann ist es mal grundsätzlich möglich. Und das sagt auch der BGH, anerkennt auch, dass das grundsätzlich so geht. Nicht aber, wenn derart weitreichende Änderungen verbunden sind, dass, und das kann man den Banken AGB letztlich entnehmen, dass sie letztlich die rechtlichen Beziehungen der Parteien vollständig ändern hätten können, weil sie sozusagen generell gesagt haben, also wenn wir an den AGB was ändern wollen und du schweigst, dann gelten die neuen AGB unabhängig davon, was der jetzt konkret geändert wird.
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar, was der BGH da sagt. Hast du da irgendwas dagegen?
Naja, ich habe dagegen, dass es in 308 Nummer 5, muss man jetzt nicht nachlesen, kann man mir auch glauben, das BGB eine Klausel gibt, die praktisch genau so etwas regelt. Also 308 regelt das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen und da steht halt drin, dass bestimmte Klauseln unwirksam sind. Und ein solcher Absatz dort ist diese Nummer 5, wo halt drin steht, naja, also wenn ein Schweigen eine bestimmte Wirkung haben soll, dann geht es in AGB nur, wenn man das vorab kundtut, sich auch dazu verpflichtet in den AGB und dem Kunden die Möglichkeit gibt, da Nein zu sagen. Das haben die Banken hier gemacht. Wie gesagt, das machen viele auch Plattformen genauso. Und der Kläger hier war übrigens der Verbraucherzentrale Bundesverband. Der hat auch in den ersten beiden Instanzen verloren. Ja, auch mit dem Argument, naja, wir müssen nun mal ab und zu die AGB anpassen und unsere Konditionen anpassen. Und wenn wir da jedes Mal alle Leute fragen müssen und Einwilligungen oder Zustimmungen einholen, dann wird es wohl eher nicht klappen. Insofern gibt es sozusagen eine ja, gängige Praxis und auch eine notwendige, ja, auch eine gewisse Notwendigkeit. Genau, das sind so ein bisschen meine Hauptkritikpunkte, dass der BGH da relativ flott drüber weggegangen ist und sich mit diesem 308 Nummer 5 eigentlich gar nicht auseinandergesetzt
hat. Also hat man so ein bisschen die Auseinandersetzung, Transparenz, Verbraucherinteressen versus, wie macht man das eigentlich in der Praxis?
Genau, genau. Also wie gesagt, es ist wichtig aus meiner Sicht, dass es diese Möglichkeit gibt, aber ich kann, wenn man es so versteht wie der BGH, der halt sagt, naja, also im Prinzip könnt ihr ja, wenn es so geht, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, weil ihr eben eure gesamten AGB ändert und einen ganz anderen Vertrag aus eurem Vertrag macht und dann trotzdem diese Zustimmungsfiktion gilt. Und wenn man mal realistisch ist, also wenn ich irgendwo zustimmen muss, meine Bank wollte nämlich jetzt, dass ich zustimme, offenbar, weil sie sich auf diese Klausel nicht mehr berufen können, ja, dann macht man es halt nicht. Und wenn ich aber nicht sozusagen nicht widersprechen, macht man dann schon oft. Also und genauso ist es halt überall. Und deshalb ist es tatsächlich auch so der Gradmesser. Insofern Notwendigkeit, ja. Wahrscheinlich muss man tatsächlich aufpassen, das haben die Banken ja jetzt hier gehört, gelernt, erfahren, dass man sich das Recht ein bisschen selber beschränkt und nicht allzu weit geht sozusagen.
Und wir hatten ja am Anfang angekündigt, dass die Urteile, die ihr vorstellt, viel weitreichendere Bedeutung haben. Wo ist denn hier die Bedeutung generell für den E-Commerce?
Gut, das wird jetzt nicht so furchtbar überraschen, dass dieses BGH-Urteil natürlich nicht nur für die Banken-AGB Bedeutung hat, sondern auch deutlich darüber hinaus. Jede Online-Plattform, jedes Fitnessstudio, ja, aber eben auch alle unsere Mandanten, die irgendwelche Abonnements anbieten, sind davon direkt betroffen. Alle haben eine solche Klausel in AGB. Ich bin heute Nachmittag verabredet mit einem Plattformmandanten, um genau über deren Änderungsvorbehaltsklausel und Preiserhöhungsklausel zu sprechen. Da müssen alle ran, wenn sie nicht fürchten wollen, dass sie hinten runterfallen damit, was ja gravierend wäre, weil wenn ich mich auf so eine unwirksame Klausel berufe und sich dann herausstellt, ich durfte mich darauf nicht berufen, dann gelten halt die alten Verträge weiter und die Leute haben dann möglicherweise Rückforderungsansprüche.
Wenn das man stimmt, das wäre jetzt also die Anschlussfrage, was passiert eigentlich, was sind die Konsequenzen?
Genau, also wenn dann die Konsequenz wäre, ich berufe mich auf eine Zustimmung, die weil ja Schweigen als Zustimmung gilt, aber die Zustimmung gilt ist dir gar nicht erteilt, weil die Klausel unwirksam war und dementsprechend gilt der alte Vertrag weiter mit den alten Konditionen. Was ja, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit oder warum ich sage, es gibt eine gewisse Notwendigkeit, die Regeln anzupassen, was ja nicht so schlimm wäre, ja, wenn man es weiß. Also wenn ich sozusagen als Unternehmen weiß, okay, ich habe jetzt verschiedene AGB und Kunde A hat noch die alten, uralten AGB und Kunde B hat die mittelalten AGB, ja, dann muss ich halt damit umgehen. Ist nur in der Praxis schwierig, das wirklich in Prozesse zu gießen, dass man damit leben kann, dass alle
unterschiedlich funktioniert gut, wenn man drei Kunden hat.
Wenn man drei Kunden, zum Beispiel wir drei, wären dann braucht man vielleicht auch dann gar keine AGB. Ja, was macht man in der Praxis? Vielleicht allerletzte Frage noch dazu. Oder ja, also ja, man muss die AGB anpassen, das ist sicherlich richtig. Es wird auch darüber hinaus, insbesondere im B2B-Bereich, das war ja hier Banken-AGB gegenüber dem privaten Endkunden, noch Möglichkeiten geben, solche Änderungsbefugnisse in AGB zu regeln. Vielleicht macht man lieber ein Widerspruchsrecht statt ein Kündigungsrecht, weil das verstehe ich natürlich schon, dass das den BGH auch gestört hat, dass sozusagen friss oder stirb ist es ja am Ende. Und das mit so einem Änderungsschreiben finde ich dann schon ein bisschen. Weil ja, mein Fitnessstudio mag ich wechseln, ja, mein Netflix, ne, schon die Frage, aber eine Bank wechsle ich jetzt nicht so schnell, nur weil die irgendwie ihre Preise erhöht haben um 30 Cent oder irgendwelche Konditionen geändert haben. Insofern ist das dann vielleicht auch nur ein Scheinrecht, was ich dann da habe und dann niemand kündigen wird. Ja, man kann da auch so ein bisschen abgestuft versuchen vorzugehen und in den AGB verschiedene Änderungsklauseln einzubauen. Und dann ist es natürlich sicherer, das so zu machen, wie es die Deutsche Bank jetzt bei mir probiert seit Wochen, nämlich, dass man eine Einwilligung sozusagen abverlangt.
Die sie dann im Zweifel aber von dir nicht kriegt.
Die sie irgendwann von mir dann doch eben kriegt, weil es nervt natürlich, wenn ich mich jedes Mal erstmal wegklicken muss, ja, wenn ich mich da einlogge und jetzt kriege ich schon Schreiben und naja.
Vielleicht hatte das noch einen anderen Grund, dass sie dich kontaktieren.
Vielleicht wollen sie was von mir. Das soll ich nicht mal gleich auflegen. Ja, so viel vielleicht zu meinem ersten Fall. Und wenn ihr nichts dagegen habt, komme ich gleich zum zweiten.
Bitte.
Wo mein Rant-Bedarf deutlich größer ist.
Und das lieben wir ja, wenn du rantest.
Genau, also es geht um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 25. November diesen Jahres, also ziemlich frisch. Und geklagt hatten die Stadtwerke Lauf an der Pegnitz, glaube ich. In meinen Unterlagen steht Prignitz, aber da komme ich gerade her, da war ich am Wochenende, das ist glaube ich woanders, Lauf an der Pegnitz, gegen E-Primo. Und E-Primo gehört zu E.ON, ist ein Energiedienstleister, Energieanbieter. Es handelt sich also um einen Streit unter Wettbewerbern. Und E-Primo hat sich von einer Werbeagentur das tolle Marketing-Tool Werbung in kostenfreien E-Mail-Postfächern habe ich andrehen lassen gesagt, aufschwatzen lassen. Also ja, man kann buchen Werbung in T-Online oder GMX oder Web.de-Accounts, die dann so in die E-Mail-Postfächer integriert wird, dass es so aussieht, als sei es eine E-Mail.
Allerdings, du meinst diese E-Mails, die man dann ganz oben sieht, die unterlegt sind, sodass es erscheint, als ob sie neu seien und dann sind es aber eigentlich Werbe-E-Mails?
Genau, ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht so ganz genau sagen, weil ich habe keinen Free-Mail-Dienst. aber so stelle ich es mir vor, so war das auch dann abgebildet. Man muss schon sehr flüchtig gucken, weiß nicht, wenn du das gesehen hast, aber um nicht zu erkennen, dass es eine Anzeige ist, ja, um zu denken, dass es eine E-Mail ist. Ja, die hat diese Schein-E-Mail hat kein Datum, hat keinen Absender, ist als Anzeige gekennzeichnet. Wenn die dort eingeblendet wird, erhöht sich jetzt auch nicht etwa die Zahl der neuen Posteingänge, sondern es ist eben schon eine Anzeige, die nur nicht rechts oder links eingeblendet wird, sondern sozusagen in diesen Stream des Posteingangs. Und die Frage, die der Europäische Gerichtshof zu beantworten hatte, war, ist das jetzt eine einwilligungsbedürftige Werbung oder ist es Spam? Also ist es unzulässige Werbung per E-Mail?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, was der EuGH sich dazu gedacht hat, aber sag doch mal.
Vorher weißt du, in welche Richtung ich ranten möchte. Also der EuGH sagt tatsächlich, es handele sich um elektronische Post. Also ich mache nun sehr viele Vorträge zum Online-Marketing und dann immer die Frage, was dieses Spamming, Spam-Verbot, für wen gilt es eigentlich? Und dann sage ich halt immer nur für elektronische Post. Das kann E-Mail sein, kann aber auch eine Werbung sein, die in einem, was weiß ich, LinkedIn-Message verschickt wird. Aber die Idee war immer oder ist, so ist es wahrscheinlich auch weiterhin zu verstehen, immer A schickt B eine Nachricht und B kann sie zeitversetzt abrufen. So ist das Grundprinzip bei der elektronischen Post. Der EuGH sagt aber, naja, hier steht ja nur unter Verwendung elektronischer Post und wenn ich dort also in den Postfach was einblende, dann ist es doch wie elektronische Post zu behandeln. Und deshalb
reicht also der Bezug zur elektronischen Post, egal was die Kommunikation im Einzelnen besagt.
Genau, es sagt sozusagen, also dass etwas in dem Posteingang landet, ist sozusagen, macht es zu elektronischen Post. So ein bisschen, wie das da hingekommen ist. Also Gott sei Dank kam kein Vergleich mit dem Hausbriefkasten. Das ist ja auch alles, was da drin ist, ist dann eben Post, egal wie es da reingeraten ist. Es bestehe quasi Verwechslungsgefahr, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sie irgendwie wegklicken oder auch nicht, aber man nimmt sie sozusagen zur Kenntnis. Und deshalb sei diese Werbung nur zulässig, wenn es eine Einwilligung gibt.
Mhm. Und ich höre schon an deiner Stimme, du bist nicht wirklich zufrieden damit, ne?
Katastrophe. Ich finde es wirklich schlimm, weil es so vom Ergebnis her argumentiert ist. Wozu haben wir mal Tatbestandsvoraussetzungen? Elektronische Post. Auch eben mit der Grundidee, ich schicke es weg, dann ist es bei jemand anders und dann kann ich es nicht mehr verändern. Jemand, der mir mein Briefkasten anbietet und selber darauf Zugriff hat und mir dort heute diese, morgen jene und übermorgen gar keine Werbung anzeigt, da kann man schlecht sagen, dass der mir Post schickt. Das finde ich halt schon, insbesondere weil es als Anzeige gekennzeichnet ist, auch von der Gefährlichkeit her nicht annähernd vergleichbar mit Spam-E-Mails. Ja, da geht nichts unter. Ich muss da jetzt nicht stundenlang mich damit auseinandersetzen. Also insofern finde ich das tatsächlich nicht richtig, die Entscheidung. Alle Vorinstanzen, also bis Ulgi Nürnberg, waren auch dagegen. Der BGH, da hat er schon erkennen lassen, dass das irgendwie nicht so ideal findet. Aber
du hältst es nicht für ein hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen.
Das ist sozusagen noch die zweite Frage, die der EuGH da zu klären hatte, ob das sozusagen einerseits Werbung ist und dann gibt es ja noch diese, bei uns im 7 UWG geregelt, auch das hartnäckige Ansprechen. Da sagt der EuGH auch, na, das kommt drauf an, wie oft es eingeblendet wird. Sorry, aber wenn es immer eingeblendet wird, ist es dann hartnäckig. Damit muss sich jetzt der BGH nochmal befassen.
Dauerhaft hartnäckig.
Auf jeden Fall hat er gesagt, es sei ein Ansprechen. Es sei sozusagen wie einen auf der Straße ansprechen, obwohl ich erkennbar das nicht wünsche. So viel dazu. Ich finde es schwer nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
Und ist diese Werbeform jetzt tot mit dem Urteil?
Theorie und Praxis. Theoretisch hat der EuGH ja ein Schlupfloch offen gelassen. Ja, wenn ich eine Einwilligung habe, dann darf ich solche Scheinmails natürlich auch weiterhin als Anzeigen anzeigen. Nur wer hat schon so eine Einwilligung? Ja, und auch die Freemail-Dienste, ich glaube, das so transparent hinzubekommen, dass GMX sich zusichern lässt, du bist einverstanden damit, dass das dann auch für ePrimo und andere Werbenden gilt. Wird man skeptisch sein müssen. Vor allen Dingen muss man aufpassen, wenn man jetzt Unterlassungserklärungen abgegeben hat, diese Fälle hatten wir jetzt auch schon. Ich sende Herrn sowieso keine Werbung per E-Mail mehr oder allgemeiner, ich verpflichte mich nur noch, Werbung per E-Mail zu verschicken, wenn ich die Einwilligung habe. Wenn das jetzt hier Werbung per E-Mail ist oder Werbung per elektronischer Post, dann ist das möglicherweise auch ein Verstoß gegen die Unterlassungserklärung, dann sollte man das sicherlich sehr schnell einstellen, wenn man das soweit hat.
Du hast es ja schon angesprochen, was die Konsequenzen sind. Fällt dir ja noch mehr dazu ein?
Naja, ich glaube, das ist die wesentliche Konsequenz. Wenn man das jetzt noch nicht hat, dann kann man das auch erstmal noch eine Weile weitermachen, wenn es denn überhaupt was bringt. Es gibt auch noch eine datenschutzrechtliche Komponente dabei, die da ein bisschen zu berücksichtigen ist. Auch hier, selbst wenn ich selber eine Einwilligung habe, vorher weiß jetzt GMX, dass ich die Einwilligung habe und dass er dir ja nur Leuten anzeigt, sozusagen GMX-Kunden anzeigt, denen ich das auch anzeigen möchte, auch ein bisschen, die eine Einwilligung erteilt haben, auch schwierig. Insgesamt finde ich halt, dass das dass dieses Urteil zeigt, worauf man sich als Online-Marketing-Mensch einstellen muss. BGH, EuGH sind inzwischen sehr werbefeindlich. Der BGH nutzt jede Gelegenheit, die sich bietet, irgendetwas zu einbildungsbedürftig zu erklären. Ja, Feedback-Anfragen, Werbung in Autorespondern und das sozusagen gepaart mit dem sehr, sehr weiten Werbebegriff, alles ist Werbung, ja, da kommt im nächsten Jahr ein Urteil, dass unsere Fußzeile, wo auf herting.de hingewiesen wird und unser Logo drin ist, unzulässige Werbung ist, wenn wir sie einem Mandanten schicken, mit dem wir ja nur über sein Mandat korrespondieren.
Also bleibt nicht mehr viel Platz, ne?
Bleibt nicht mehr viel Platz, ja. Beziehungsweise das Grenzen ausloten, wozu ich ja schon häufig rate, ist halt mit mehr Risiko verbunden, als man das vielleicht vor noch ein paar Jahren annehmen durfte.
Ja, mir ist es nämlich eigentlich auch noch nicht begegnet, beziehungsweise ich habe nicht so drauf geachtet, aber du hast es ja gerade schon gesagt, es geht, hat ja Auswirkungen für das gesamte, für die Marketingbranche, von daher deswegen auch unter deinen Top 3 dieses Urteil, oder?
Genau, also mehr als Ausblick, ja, die erste Inbox-Werbung jetzt stirbt, wird für mich jetzt nicht betreffen und ich glaube, es ist jetzt auch kein Riesenknüller im Online-Marketing-Mix für die Unternehmen, aber zeigt eben, wohin die Reise geht. Ja, Telefonwerbung haben wir Verschärfungen, schärfere Dokumentationspflichten und ja, immer mehr wird einwilligungsbedürftig. Und wenn dann eben auch solche Inbox-Werbung, die nicht mehr per E-Mail verschickt wird, einwilligungsbedürftig ist, dann zeigt es tatsächlich, wie es weitergeht.
Und was ist dein drittes Urteil von den Top 3?
Mein Top 3 Urteil ist eigentlich ein bisschen ein Schummel. Es sind nämlich 3 Urteile, das hatte ich euch noch nicht verraten, aber ich versuche
es. Also hast du eigentlich jetzt hier 5 mitgebracht.
Ja, aber es betrifft alle vergleichbare Sachverhalte, sagen wir so. Okay. Aber der BGH hat sich in diesem Jahr gleich dreimal mindestens mit Partnervermittlungsverträgen zu beschäftigen gehabt. Urteil, was ich hier in den Vordergrund stellen will, da geht es um eine alleinstehende Seniorin aus dem Raum Aachen.
Ah, aus meiner Heimatstadt.
Vielleicht kennst du sie. Die war im Jahr 2018 über eine Kontaktanzeige im örtlichen Wochenblatt an die Koblenzer Partnervermittlungsagentur Glück für 2 geraten.
Das klingt ja schon mal vielversprechend.
Auf jeden Fall, die ihr tags darauf einen Mitarbeiter vorbeischickte. Da wird also noch...
Ach was, da werden noch Hausbesuche
vorgenommen. Es geht ja um Senioren. Sie schlossen einen Vertrag ab, in dem unter anderem bestimmt war, dass die Agentur als Hauptleistung 21 Partnervorschläge, das sogenannte Partnerdepot für Seniorinnen, zusammenstellt. Und bei dem Abschluss des Vertrages hat die Frau dann eine Erklärung unterschrieben, dass sie sich damit einverstanden erklärt, dass das Glück für 2 die Agentur also sofort mit der Erbringung der Dienstleistung beginne und dass damit ihr Widerrufsrecht erlösche. Und dann hat man ihr also 3 der geschuldeten Partnervorschläge gleich übermittelt.
Sind die denn auch gleich vorbeigekommen?
Die sind auch gleich mit, naja, also 2 waren wohl gar nichts und mit dem dritten Herrn hat sie sich immerhin 3-mal getroffen und dann wollte er nicht mehr. Mhm. Also sie war irgendwie unzufrieden und er hat der Agentur, also eine Woche nach Vertragsschluss, eine Kündigung geschickt. Kurze Frage, bevor ihr loslegt mit Fragen. Was schätzt ihr, was das kostet für 12 Monate?
Also das Glücksdepot oder wie wurde es genannt?
Das Partnerdepot. Deponiertes Glück wäre nicht schlecht.
Schwere Frage.
Also das ist hier nicht online, das ist nicht Parship und so und Elite-Partner, sondern...
Für 12 Monate.
Wie viel Partner? 21.
Man muss nicht alle nehmen. Los, raus.
Naja, weiß ich nicht, vielleicht so 50 Euro im Monat.
Macht?
600
Euro? Wer bitte mehr?
Ich hätte jetzt weniger gesagt.
Okay, da liegt ihr beide deutlich daneben. Also die Dame sollte 8.300 Euro bezahlen. ja, wenn die Leute da bis nach Hause kommen, dann müsste ja schon ein bisschen Schotter dahinter sein. Keine Ahnung, ob das der Standardpreis ist oder ob diese Seniorin besonders vermögend war und deshalb
geschickte
Vertragsgestaltung ausgesetzt war. Die Frage war natürlich, ob sie den Gesamtbetrag nun bezahlen muss, nachdem sie gekündigt hatte. Also erstens, es besteht ein Widerrufsrecht, auch im Haustürgeschäft. Und die gleichen, die anderen beiden Urteile mal sozusagen mitgedacht, ja, die gingen jeweils gegen Parship. Auch dort ist natürlich klar, wenn ich online einen Partnervermittlungsvertrag buche und die Hauptleistung eben in einer Vermittlung von potenziellen PartnerInnen besteht. Bei Parship kriegt man wohl auch noch so ein Persönlichkeitsgutachten. Dann besteht erstmal ein Widerrufsrecht, ne? Nach Fernabsatz oder eben hier in diesen Haustürgeschäften. Und dann ist natürlich aus Sicht der Anbieter das Problem, Widerrufsrecht innerhalb der ersten 14 Tage heißt, die bringen einen Teil ihrer Leistung schon, die Leute widerrufen, haben vielleicht das Glück für zwei gefunden und müssen jetzt nun gar nichts bezahlen. Deshalb versucht man, ist das seit langem ein Streit, ob man da, was übrigens für alle Dienstleistungen gilt, die in gleicher Weise angebracht werden, wo also eine gewisse Disbalance über den gesamten Zeitraum besteht und ich nicht einfach Energie oder Internet beziehe für 12 Monate, sondern eben ein wesentlicher Teil der Leistung ganz am Anfang erbracht wird. Da sind die Gerichte aber unerbittlich, weil das Gesetz ihnen auch keinen anderen Spielraum gibt. Man sagt, es besteht grundsätzlich ein solches Widerrufsrecht. Und der Trick mit diesem vollständigen Erbringung der Dienstleistung und dann Erbringung mit Beginn der Dienstleistung erlischtes Widerrufsrecht, das gibt es so nicht mehr. Nur wenn die gesamte Leistung erbracht wird, darf ich sozusagen das Widerrufsrecht zum Erlöschen bringen. Ja, da gibt es ein paar Fälle, was weiß ich.
Wenn Sie schon geheiratet hätten, noch mehr.
Nee, also eher hier das Glück für zwei konnte es gar nicht schaffen, weil halt 12 Monats Leistungsverpflichtung bestand und dann eben auch die Betreuung des Partnerdepots war ja die wesentliche Leistung.
Stimmt.
Über 12 Monate und deshalb war dafür sozusagen kein Raum. Und genauso ist es bei Parship auch, selbst wenn sie dieses Persönlichkeitsgutachten erstellen und eine gewisse Zahl von Kontakten dort schon vermittelt haben, bleibt es dabei, dass der Vertrag noch nicht vollständig erfüllt ist.
Das heißt, für die Plattform ist das blöd gelaufen, die gehen jetzt ganz leer aus, oder?
Die Plattform, also diese Abzockerbande, da ist hoffentlich ganz leer ausgegangen. Die etwas seriöseren.
Die Aachener Herzbuben.
Koblenz. Will ich nochmal betonen. Nur die Dame kam aus Aachen.
Ja. Stimmt, die Guten sitzen nicht in Aachen.
Genau.
Die Guten sitzen nicht in Die Schlechten sitzen nicht in Aachen. Nein, also die etwas höheren Plattformen gehen nicht ganz leer aus. Man kann natürlich Wertersatz verlangen für die Ingebrauchnahme der Ware. Jetzt ist es hier ja eher eine Dienstleistung. Das heißt, für die Inanspruchnahme der Dienstleistung kann man einen Wertersatz verlangen. Und da hat Parship auch immer probiert, das über dieses Persönlichkeitsgutachten da hinzubekommen, dass sozusagen ein großer Teil der anfallenden Gebühren sozusagen schon verbraucht ist und deshalb als Wertersatz verlangt werden kann. Da hat der BGH aber jetzt in diesen anderen Urteilen auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, ja, du kriegst Wertersatz, aber eben nur anteilig für den Zeitraum. Das heißt, wenn ich also einen 12-Monats-Vertrag schließe, dann in dem einen Urteil heißt es dann fast suffisant, ich glaube sogar in der Pressemitteilung, beträgt dann der Wertersatz, den Parship verlangen kann, 1,46 Euro für die Tage, die der oder die Betroffene dort die Plattform genutzt hat. Und eben unabhängig davon, ob jetzt da einer oder mehrere der Kontaktanbahnungen erfolgreich waren.
Das war das erste von den
drei. Nein, das waren jetzt sozusagen alle drei zusammen.
Nee,
damit bin ich tatsächlich durch. Message hier für den E-Commerce, Dienstleistungen im Online-Bereich im Verhältnis zum Widerrufsrecht bleiben ein Problem und man muss einigermaßen kreativ sein und gerade diese Ungewichtigkeit, wo die Leistung im Wesentlichen am Anfang erbracht wird, ist ein Problem, wo es keine richtige Lösung gibt. Da müssen die sich noch ein bisschen weiter üben und am Ende durch Leistung überzeugen.
Ja, dann mache ich jetzt mal weiter mit meiner Top 3. Die kommt eher aus dem Datenschutzbereich, nämlich die drei spannendsten oder ungewöhnlichsten oder auch krassesten Bußgelder, die so dieses Jahr verhängt wurden. Und ich fange an mit einem Bußgeld aus dem Bereich Beschäftigtendatenschutz und quasi einem Dauerbrenner, nämlich der Videoüberwachung. Und da hat nämlich Anfang des Jahres, genau am 8. Januar, die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsens, die Dame heißt Barbara Thiel, eine Geldbuße in Höhe von 10,4 Millionen Euro gegenüber der Notebooks Billiger AG ausgesprochen. Die Begründung war, dass das Unternehmen über mindestens 2 Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht habe, und zwar ohne, dass es dafür eine Rechtsgrundlage gab, so jedenfalls die Behörde.
Jetzt erzählt ihr uns, dass die Videoüberwachung im Beschäftigtenkontext ein großes Thema ist, fast schon ein Klassiker und ja schon öfter mal Bußgelder gab. Vielleicht nicht in dieser Größenordnung.
Nee, genau.
Was war denn der konkrete Vorwurf?
Ja, die Datenschutzbehörde hat eben gesagt, dass hier ein besonders schwerwiegender Verstoß vorliege. Das Unternehmen Notebooks Billiger habe über mindestens 2 Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht, ohne dass dafür eben eine Rechtsgrundlage vorgelegen habe. Und die Kameras, die dort installiert waren, die hätten unter anderem die Arbeitsplätze, das Lager, aber auch Aufenthaltsbereiche erfasst. Und damit waren dort nicht nur Beschäftigte, sondern eben auch Kunden des Unternehmens, konkret in der Filiale in Hannover, betroffen. Da waren irgendwie so Kameras so installiert, dass sie irgendwie auf Sitzgelegenheiten im Verkaufsraum ausgerichtet waren. Und ja, dann kam noch hinzu, dass die Videoüberwachung ja dauerhaft erfolgt ist und pauschal. Also es gab nicht irgendwie einen konkreten Anlass und daraufhin hat man Kameras installiert, sondern das war quasi eine dauerhafte Sicherheitsmaßnahme. Und um das Ganze noch zu toppen, sollen die Aufzeichnungen 60 Tage oder sogar länger gespeichert worden sein.
Und was hat das Unternehmen vorgebracht zu seiner Verteidigung, zu den Gründen, zum Hintergrund? Warum haben Sie die Videoüberwachung so lange gespeichert oder überhaupt erstmal angebracht?
Ja, so konkret haben Sie sich noch nicht geäußert. Sie haben halt gesagt, und das ist ja eigentlich auch etwas, was die meisten Unternehmen auch aus guten Gründen machen, dass die Videoüberwachung eben dazu gedient hat, Straftaten zu verhindern oder auch aufzuklären und zu verfolgen, dass eben der Warenfluss im Lager ordentlich funktioniert. Und die Behörde hat dem aber entgegnet, dass das Unternehmen es eben versäumt habe, mildere Mittel zu prüfen.
Was wäre das gewesen?
Wenn man jetzt zum Beispiel
in Bezug auf die Kunden, die auch mit überwacht wurden.
Es ist ja ein Online-Unternehmen, ne? Notebooks Billiger.
Ja, die haben wohl aber auch
stationäre Geschäfte.
Genau. Mildere Mittel, wenn wir jetzt mal das Beispiel Verhinderung von Straftaten wie Diebstahl oder andere Delikte nehmen, dann könnte man natürlich auch sagen, man kontrolliert jetzt stichprobenhaft die Taschen der Mitarbeiter, ja, ob die irgendwas mitgehen lassen. Beispielsweise, wenn die...
Sie die auch gerade denken, dass sie immer Taschenkontrollen machen beim Rausgehen.
Nein, das ist mein eigener Laptop.
Nein, das ist doch ein Laptop, den ich immer dabei habe. Ja.
aber ich meine, klar, das ist wahrscheinlich aus Sicht des Unternehmens nicht ganz unnervig, da ständig Taschen zu kontrollieren. Andererseits gibt es dazu ja schon auch seit längerem Vorgaben durch die Behörden, dass eben die Videoüberwachung zur Aufdeckung von Straftaten zumindest einen begründeten Verdacht voraussetzt. Also dass sowas schon mal zum Beispiel ganz konkret passiert ist und dass diese Überwachung eben auch nicht pauschal erfolgen darf, sondern grundsätzlich erstmal nur für einen begrenzten Zeitraum, weil man die Beschäftigten nicht unter Generalverdacht stellen sollte. Und der Hintergrund des Ganzen ist, dass die Videoüberwachung natürlich einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der gefilmten Personen darstellt und es auch naheliegt, dass die Beschäftigten, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden, unter einen gewissen Überwachungsdruck geraten. Und der darf eben nicht ausufern, ja, so dass man das Gefühl hat, dass man, wenn man auf der Arbeit ist, die ganze Zeit gefilmt wird.
Das möchte man ja schon nicht. Genau. Das kann ich schon nachvollziehen, dass du da nicht die ganze Zeit gefilmt werden
darfst. Aus Sicht des Unternehmens wäre es dann eigentlich ganz gut, es passiert einmal was, dann hat man den Anlass, dann darf man die Videoüberwachung starten und dann muss man nur darauf achten, dass es jetzt nicht grenzenlos ist.
Genau, also es muss, wie gesagt, konkret sein, es darf nicht unbegrenzt sein. Also wenn man zum Beispiel jemand erwischt hat und danach keine Diebstähle mehr passieren, dann kann man auch nicht einfach die Videoüberwachung fortführen. Und man muss vor allen Dingen sich eben auch mit der Rechtsgrundlage auseinandersetzen, das dokumentieren. am besten noch Schilder aufhängen, dass die Mitarbeiter wissen, dass gefilmt wird. Für heimliche Überwachung gelten ja auch nochmal strengere Voraussetzungen. Also da gibt es schon einige Sachen zu beachten.
Das Argument, das hatten wir, wir haben eine Fitnessstudio-Kette beraten dieses Jahr, auch bei Videoüberwachung, allerdings nicht von Beschäftigten, sondern der Studioräume dort. Und da war halt auch das Argument, ihr müsst halt konkrete Fälle vorbringen, die passiert sind, was denen nicht schwer gefallen ist. Mhm. Dinge, die da eben auf der Fläche jeweils passiert sind. Aber das hieß eben auch, dass einzelne Studios, wo nichts passiert war, dass die da halt erstmal warten mussten, bis was passiert, um dann die Kameras anzubringen oder anzuschalten. Das ist natürlich auch ein bisschen seltsam, wenn du sozusagen erst warten musst, bis was passiert. Und dann auch, wenn du, was Agnes, du gerade sagtest, naja, und wenn da nichts mehr ist, dann musst du es abschalten. Naja, wenn das nur gerade der Grund ist, warum nichts mehr passiert, dann ist es auch ein bisschen schwierig. Aber es bleibt ein, ja, ist, wie ja, du sagst, man muss sich halt Gedanken machen dazu und das ordentlich dokumentieren ist mal das Minimum. Ne?
Ja. Aber nochmal zur Höhe des Bußgeldes. Wie hat jetzt Notebooks billiger reagiert? Auf das Bußgeld?
Ja, das Unternehmen war natürlich nicht begeistert, hat Surprise. In einer Pressemitteilung angegeben, dass es auf jeden Fall gegen den Bußgeldbescheid vorgehen werde und Einspruch dagegen einlegen werde und hat eben auch gesagt, dass das Bußgeld völlig unverhältnismäßig und auch unzutreffend sei. Nach deren Aussage war das Videosystem in keiner Weise darauf gerichtet, das Verhalten der Mitarbeiter oder deren Leistungen zu überwachen. Und das Unternehmen hat auch kritisiert, dass die Behörde eben nicht zu einem Vorortbesuch gekommen ist. Und das ist natürlich tatsächlich, nachvollziehbar. Ja. Ne? Also fragt sich natürlich dann schon, wie das dann genau beurteilt wird.
Ich glaube, es war auch der Fall, wo die ja monatelang über deren Videoüberwachungssystem im Gesprächen waren, das dann sozusagen mit der Behörde eine Einigung gefunden haben, wie sie es machen können und dann kam das Bußgeld. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen seltsam gewesen. Was wäre also insgesamt dein Fazit?
Ja, also wie gesagt, das Thema Videoüberwachung oder eben ganz allgemein gesprochen die Überwachung von Beschäftigten ist auch bei den Aufsichtsbehörden ein Dauerbrenner. Allgemein gibt es natürlich auch neben der Videoüberwachung andere Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an das Bußgeld gegen H&M. Das war auch besonders hoch. Da wurden über Jahre hinweg Daten über Mitarbeiter gesammelt und quasi so Profile erstellt. Und teilweise auch mit privaten Informationen etc. Also es gibt natürlich verschiedene Arten und Weisen der Kontrolle. Grundsätzlich gilt halt immer Transparenz, Rechtsgrundlagen und eben Dokumentation und auch die Löschfristen beachten. Also gerade bei der Videoüberwachung, wenn nichts passiert ist, dann kann ich die auch eben nach ein paar Tagen löschen und muss die nicht 60 Tage oder länger aufbewahren. Genau.
So viel zu Bußgeld Nummer 1.
Ja.
Was und ist in Tor 2?
Ja, so ein bisschen wie so Türchen öffnen im Adventskalender. Das zweite Bußgeld aus meiner Top-3-Liste ist auch noch relativ frisch, aus dem September diesen Jahres. Und das ist aus verschiedenen Gründen kurios, wie ich finde. Da geht es um die irische Datenschutzaufsichtsbehörde, die, das wissen die Datenschutzschutzler unter Ihnen, unter euch, die steht ein wenig in Verruf, ob zu Recht oder zu Unrecht, lass ich jetzt mal dahingestellt sein. Und die hat aber jetzt das zweithöchste Bußgeld in der Geschichte der DSGVO verhängt, und zwar gegen WhatsApp. Sage und schreibe 225 Millionen Euro soll das Unternehmen zahlen. Das ist schon ganz schön happig. Und das Bußgeld ist auch eigentlich schon einige Jahre alt. Das Verfahren stammt nämlich eigentlich aus dem Jahr 2018. Und damals sollte WhatsApp eigentlich auch nur rund 50 Millionen Euro zahlen. Es hat sich also erheblich...
Was ist danach passiert?
...gesteigert.
Zocken verloren?
Ja, so ein bisschen klingt das so. Also WhatsApp ist ja, wie wir alle wissen, ein Facebook-Tochterunternehmen und die irische Datenschutzbehörde hat WhatsApp vorgeworfen, gegen die Transparenzvorgaben aus Artikel 12 bis 14 DSGVO verstoßen zu haben. Artikel, die quasi vorschreiben, dass man über die Verarbeitung von Daten zu informieren hat, klassischerweise in einer Datenschutzinformation. Und dabei wurde eben bemängelt, dass die Daten innerhalb der Facebook-Gruppe weitergeleitet würden, das für den Nutzer oder die Nutzerin aber nicht transparent sei. Das ist jetzt auch erstmal nicht überraschend. Ich glaube, wir haben alle schon mal versucht, eine Datenschutzinformation von Facebook zu entschlüsseln und sind nicht so richtig weitergekommen.
Weil sie verschlüsselt ist?
Weil sie verschlüsselt ist,
genau. Das Gute bei WhatsApp ist doch alles verschlüsselt.
Also ja. Wenn man da versucht zu verstehen, was genau jetzt mit den Daten passiert, beziehungsweise wo die hin transferiert werden, da muss man ja sehr konzentriert sein, sagen wir es mal so, oder?
Ja. Warum ist das Bußgeld jetzt tatsächlich so hoch ausgefallen?
Ja, das liegt vor allen Dingen nicht an der irischen Behörde, sondern an dem Drängen anderer europäischer Datenschutzbehörden, unter anderem auch aus Deutschland. Die haben nämlich gegen das ursprüngliche niedrigere Bußgeld protestiert und bemängelt, dass dies eben viel zu niedrig sei. Und am Ende musste der Streit vom Europäischen Datenschutzausschuss geschlichtet werden. Dieser Ausschuss ist ein Zusammenschluss aus den nationalen Datenschutzbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten. Und in einer bindenden Entscheidung hat das EU-Gremium dann signalisiert, dass diese Strafe oder das Bußgeld, das zunächst vorgesehen war, eben viel zu niedrig sei.
Und da mussten die ihren Spuren.
Da mussten die ihren Spuren und die stehen ja auch nicht zum ersten Mal in der Kritik. Hintergrund ist so ein bisschen, dass die irische Behörde für viele dieser Big Tech Unternehmen, also Amazon, Facebook etc. zuständig ist, weil diese ganzen Unternehmen ihre Hauptniederlassung in Europa, in Irland haben.
Wären es ja zunächst steuerliche Gründe
genau,
sein
das
sollten.
Genau, steuerliche Gründe.
Sagt man jetzt schon, es liege am Datenschutz. Amazon nicht, ich glaube, Amazon ist in Luxemburg, weil das ist ja das höchste Bußgeld.
Genau, das war das höchste Bußgeld, genau.
Ich bin ja am Anfang, ich kannte den die beiden, oder ich war mal auf dem Vortrag, kannte leicht übertrieben, aber auf dem Vortrag von dem Vorgänger noch, von der jetzigen Datenschutzbeauftragten, die ist natürlich überschaubar ausgestattet, die Behörde, dafür, dass sie halt dort
wie
Big Money
auch,
ist.
Ne?
Wie hier auch, aber im Verhältnis ist das, glaube ich, schon nochmal deutlich überschaubarer. Aber ich fand dieses Bashing eigentlich immer so ein bisschen neben der Spur, weil erstens haben ja auch die anderen Behörden Möglichkeiten und dann finde ich jetzt schon besser, man macht es wie die irische Behörde und bereitet es ordentlich vor, als wie die Berliner Behörde, die dann irgendwie vom Landgericht
sich
anhören,
aufgehoben wird, ne?
Anhören muss, dass das so aber nicht geht. Insofern, aber man jetzt in Jahr 3, 4 nach der DSGVO kann man sicherlich schon erwarten, dass da mal ein bisschen was rumkommt. Und ist ja jetzt immerhin ein bisschen.
Genau, also bisher wurde eben der irischen Behörde immer vorgeworfen, sie sei nicht konsequent genug bei Verstößen gegen die DSGVO. Deswegen könnte man natürlich jetzt sagen, da war sie doch konsequent. Die Kritiker sehen das natürlich trotzdem nicht so. Die sagen
überkonsequent.
Jetzt, ja, die sagen jetzt, dass so ein hohes Bußgeld sei eben nur auf Drängen der anderen europäischen Behörden überhaupt zustande gekommen. Ja, also die irische Behörde hätte ein viel geringeres verhängt. Und ja, unser Lieblingsdatenschutzaktivist Max Schrems hat dann auch direkt kritisiert, dass 225 Millionen, auch wenn das so viel klingt, nur 0,08% des Umsatzes der Facebook-Gruppe sind. Die DSGVO sehe ja Bußgelder von bis zu 4% vor. Von daher sei man da noch weit unter dem Möglichen geblieben. Genau, das kann man natürlich so und so sehen. WhatsApp selbst hat schon angekündigt, gegen das Bußgeld vorgehen zu wollen. Das heißt, das wird sich sicherlich auch noch weiterziehen und da können wir dann an anderer Stelle nochmal drüber berichten.
Das wird sich sicherlich eine Weile hinziehen für irische Gerichte, dann kommt es garantiert zum EuGH und dann werden wir sehen, ob das hält oder nicht.
Kann das in der Höhe des Bußgeldes jetzt von deinem Top 3 noch getoppt werden? Oder
das
sind
nicht,
wir ganz oben
das
eingelangt?
Nicht. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen tiefer.
Okay.
Aber wir bleiben in Österreich. Aber warum Max Schrems?
Genau. Wir gehen nach Österreich. Und zwar habe ich jetzt nochmal ein Bußgeld eher aus dem Bereich E-Commerce mitgebracht. Dabei geht es, wie gesagt, um ein Verfahren der österreichischen Datenschutzbehörde und um ein Unternehmen mit dem sehr griffigen Namen Unser Ö-Bonus Club GmbH. Kann man sich richtig gut merken. Und bei Unser Ö-Bonus Club GmbH, das kann ich gar nicht oft genug sagen, handelt es sich um eine Rewe-Tochter, die ein österreichisches Kundenbindungsprogramm betreibt.
Welches?
Das Bonus-Club-Programm. Genau, und auch hier geht es eigentlich um einen datenschutzrechtlichen Dauerbrenner, einen anderen, nämlich die Einwilligung bei Tracking und Profiling.
Genau. Und was ist der konkrete Vorwurf? Tracking, Profiling machen ja alle.
Das machen alle. Da haben wir auch schon öfter mal hier an dieser Stelle drüber gesprochen. Ja, die österreichische Behörde wirft dem Unternehmen vor, bei den für die Mitgliedschaft verwendeten Einwilligungserklärungen nicht deutlich und transparent darauf hingewiesen zu haben, dass das Unternehmen eben diese personenbezogenen Daten der Mitgliedschaft auch für Profiling-Zwecke verwende. Das Unternehmen hat sowohl auf der Website, aber auch in Papierform mit so Anmeldeformularen Informationen zur Datenverarbeitung gegeben. Und nach diesen Informationen sei so ein Kästchen platziert worden. Das konnte der Nutzer dann markieren, um in die Verarbeitung einzuwilligen. Und dort wurde mit exklusiven Vorteilen und Aktionen geworben. Aber es wurde quasi nichts zum Thema Profiling gesagt. Und auf dem physischen Anmeldeformular, also auf den Papierformularen, wirkte das Unterschriftenfeld so jedenfalls die Behörde, als handele es sich dabei um eine Bestätigung der Anmeldung im Club. Und auch hier ging es aber eigentlich um eine Einwilligung zum Profiling. Ja, und die Behörde hat eben gesagt, dass das Unternehmen dadurch verschleiert habe, dass diese Einwilligung eigentlich für Profiling und nicht nur für die Clubmitgliedschaft eingeholt worden sei.
Ist das nicht Quatsch? Also ist das, naja, der Vorwurf ist ja letztlich, ihr habt euer Formular schlecht ausgestaltet.
Ja.
Man kann ja eigentlich Mandanten, und wir haben ja diese Frage Profiling, wie ja Einwilligungspflicht, ja, nein, und wie gestaltet man die Einwilligung aus? Ja, praktisch einmal die Woche zurzeit, ja. Sehr häufig jedenfalls. Man kann ja den Unternehmen nur raten, das so transparent wie möglich zu machen. Die Leute sagen ja eh ja. Also wenn ich jetzt entweder ich will beim Ö-Bonus, wie auch immer, Club. Mitmachen oder nicht. Und das ist ja auch also mein Kritikpunkt an der DSGVO. Und da schreibt im Zweifel auch alles. Ja, dann kann man ja eigentlich nur sagen, das ist einfach so offen und wie möglich zu machen. Wir genau. Machen Profiling, alles und ja.
Genau, aber das hat das Unternehmen wohl nicht gemacht. Also okay. Es wurde einfach nicht hingewiesen. Und ja, die Behörde hat dann eben gesagt, die Einwilligung war nicht gültig und deswegen waren auch alle auf Grundlage dieser ungültigen Einwilligung durchgeführten Verarbeitungsprozesse unrechtmäßig. Hinzu kam noch, dass davon ungefähr 2,3 Millionen Nutzer betroffen waren.
Ist ja dann weniger als 1 Euro pro Nutzer.
Genau, und daraufhin gab es eben ein Bußgeld, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, von knapp 2 Millionen okay. Euro. Ja.
Und ich nehme an, auch hier war das Unternehmen total begeistert von dem Vorbringen der
Behörde. Ja, genau. Hier gibt es auch noch so ein kleines Extra, dass dieser Verstoß war nämlich schon mal Gegenstand eines behördlichen Verfahrens. Und das Unternehmen hatte damals schon Änderungen an seiner Einwilligungserklärung vorgenommen, die aber immer offensichtlich immer noch nicht gereicht haben oder nicht rechtskonform waren. Und deswegen, ja, ist es ein bisschen dumm gelaufen. Das Unternehmen hat aber auch gesagt, dass es natürlich Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen will.
Pflichtversicherung der genau. Kollegen, Kolleginnen, die da beteiligt waren.
Ja. Also auch hier wird es.
Was hätten Sie besser machen müssen? Oder müssen Sie in Zukunft besser machen, damit nicht das nächste Bußgeld dann 10 Millionen
betrifft? Genau, damit Sie nicht zum dritten Mal dran sind. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Martin. Also vor allen Dingen transparent sein. Also wirklich sagen, was man macht. Und dann eben dafür die Einwilligung einholen. Natürlich immer eine eindeutig bestätigende Handlung. Auch darüber haben wir ja hier schon öfter gesprochen. Und dass man eben die Informationen über die Datenverarbeitung vor Erteilung der Einwilligung einholt.
Ratsam.
Genau. Ja, genau. Und wer vielleicht das nochmal kurz als Hinweis, wer noch ein bisschen mehr über den richtigen Umgang mit den Anfragen von Datenschutzbehörden wissen möchte, also wer selbst vielleicht mal betroffen ist und in unserer Top-3-Liste nächstes Jahr landet, der kann sich gerne nochmal die Folge 14 aus dem März diesen Jahres anhören. Da haben wir nämlich mit unserem Kollegen Lasse Konrad gesprochen und der hat berichtet aus seiner täglichen Praxis mit ja, gewöhnlichen, aber auch ungewöhnlichen Auseinandersetzungen mit Datenschutzbehörden und erklärt dort auch ganz anschaulich, warum nicht reagieren keine gute Idee ist.
Prima, vielen Dank, Maya.
Ja, ich habe 3 verschiedene Urteile mitgebracht, aber ich kann gar nicht sagen, dass es die Top 3 sind. Das ist nämlich, das sind sehr unterschiedliche Rechtsgebiete, einmal aus dem Wettbewerbsrecht, dem Urheberrecht und dem Kartellrecht. Und ich fange an mit einem Grundsatzurteil des BGH zum Influencer-Marketing. Dazu hatten wir ja auch eine tolle Folge mit Stefanie Lehfeld, Folge 18 war es, glaube ich. Und es sind genau genommen auch 3 Urteile, also so wie bei dir, Martin, ich habe was reingeschummelt. Im Herbst ergingen 3 viel beachtete Urteile, ich hatte es schon gesagt, im Influencer-Marketing. Und es gab davor jahrelang sehr unterschiedliche Rechtsprechung. Und dann hat sich der BGH mal der Frage angenommen, welche Beiträge auf Instagram eigentlich als Werbung gekennzeichnet werden müssen. Und in allen Verfahren hatte der Verband Sozialer Wettbewerb geklagt. Die Beklagten sind Influencerinnen, die jeweils auf Instagram eine hohe Followeranzahl haben und auch regelmäßig Bilder posten. Genau, und bei diesen 3 Verfahren muss man differenzieren. Bei 2 von diesen Verfahren hatten Instagram-Beiträge zum Gegenstand, für die die Influencerinnen von den betreffenden Anbietern der Produkte keine Gegenleistung erhalten haben. Auch das hatten wir schon mal im Podcast. Und im 3. Verfahren wurde die Influencerin bezahlt. Genau, und in allen Verfahren warf der Kläger, also der Verband, den jeweiligen Beklagten unzulässige Schleichwerbung vor und machte Unterlassungs- und Kostenerstattungsansprüche geltend.
Und hat das sich ausgewirkt auf das Urteil, dass die Influencerinnen 2-mal nicht bezahlt und 1-mal schon, oder wie?
Genau,
wie
war das? So rum ist es richtig. Ja. Ja, die Verfahren wurden unterschiedlich beurteilt und das macht ja auch irgendwie Sinn. In dem Verfahren gegenüber der Fitness-Influencerin Luisa Maxim Huss entschied das Gericht, dass die Abmahnung rechtmäßig erging, also dass im Ergebnis ein Unterlassungsanspruch des Klägers besteht. Sie war für sogenannte Tap-Tags bezahlt worden und dies nicht kenntlich gemacht. Und dieser Beitrag, so der BGH, verstoß eben gegen das Schleichwerbungsverbot aus § 5a Absatz 6 UWG. Und in den anderen 2 Verfahren von Katie Hummels und Leonie Hanne wurden die Klagen hingegen abgewiesen. Also ein großer Sieg für die Influencerin.
Okay, das heißt, wenn bezahlt dann und nicht gekennzeichnet, dann Schleichwerbung?
Dann auf jeden Fall. Bei den anderen 2 Verfahren wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Aber für diesen einen Fall kann man schon mal ganz klar sagen, da muss es auf jeden Fall gekennzeichnet werden. Mhm. Da ging es ja um die Himbeermarmelade. Ja, so viel nochmal dazu.
Bevor wir zu den rechtlichen Sachen kommen, was sind Tap-Tags?
Tap-Tags sind, also man kennt das ja von Instagram, vielleicht kennst du es auch.
Vielleicht kenne ich es auch.
Man tippt auf ein Bild und
Hashtag
dann...
Hashtag Tap-Tag.
Das ist ein schöner Zungenbrecher, oder? Nachdem ich schon einmal so schön deutsch Instagram ausgesprochen habe, nach den Tap-Tags. Ja, man klickt auf das Bild und dann sieht man die Marke des Herstellers von dem getaggten Produkt und dann wird man weitergeleitet auf das Instagram-Profil des Herstellers.
Maya, kennst du Tap-Tags?
Ja, also ich nutze zwar kein Instagram, aber tatsächlich hat Stefanie Lehfeld uns das ja damals schon erklärt. Von daher auch ich weiß, worum es geht.
Genau, und auch in den 2 anderen Verfahren.
Sorry, ich wollte auch nur herausarbeiten, wer bei Instagram ist.
Also wir können dem nicht folgen.
Wir werden das nochmal hinterlegen in den Shownotes. Ich habe natürlich ein privates Profil, ist ja klar. Also um das jetzt nochmal zu sagen, in den anderen 2 Verfahren ging es auch um Tap-Tags. Das können wir jetzt ähnlich häufig sagen wie auch...
Bonusclub.
Richtig. Und auch in diesem Verfahren prüfte der BGH, ob es Schleichwerbung ist, was die Influencerinnen da gemacht haben.
Wo ist denn das überhaupt geregelt, das Schleichwerbungsverbot?
Schleichwerbungsverbot ist in § 5a UWG geregelt. Ich hatte es schon einmal kurz angesprochen. Und nach dieser Vorschrift handelt unlauter, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt und das Nicht-Kenntlich-Machen geeignet ist, den Verbraucher oder die Verbraucherin zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Also eine Menge doppelter Verneinungen. Aber es geht im Prinzip um eine Unterlassungshandlung. Man macht etwas nicht kenntlich und der Verbraucher wird angeregt, ein eine geschäftliche Entscheidung zu treffen. Und weiter in diesem Verfahren hat dann der BGH zunächst differenziert bei der Frage nämlich einer geschäftlichen Handlung zwischen der Handlung zugunsten des eigenen Unternehmens und solchen Handlungen zugunsten anderer Unternehmen. Und damit hat der BGH en passant auch klargestellt, dass Influencer, die mittels eines sozialen Mediums wie Instagram die Waren vertreiben, Dienstleistungen anbieten oder auch das eigene Image vermarkten, dass das zunächst erstmal auch ein Unternehmen darstellt. Und wenn Influencer Beiträge veröffentlichen, um eben ihre eigene Bekanntheit zu steigern, dann muss man auch erstmal die Schleichwerbung im Prinzip auf dieses eigene Unternehmen prüfen.
Was, wenn ich da mal einhake, ja in die Richtung geht, was ich vorhin meinte, Werbung ist halt sehr weitgehend. Ihr habt ja das Interview gemacht mit der Stefanie Lehfeld. Hätte ich mich auch schon wieder kaum zurückhalten können, aber hätte wahrscheinlich offene Türen eingerannt. Diese Grundhaltung, dieses Verband Sozialer Wettbewerb, diese Mädchen, wahrscheinlich sagen die das auch so, diese Mädchen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, prostituieren sich ja dann nur, aber am Ende ist es ja so, ja. Der Vorwurf ist doch, ihr postet doch die ganzen Sachen nur, damit euch Leute Geld geben für das nächste Posting. Das ist ja das für die Förderung des eigenen Wettbewerbs. Und das bestätigt der BGH hier, jedenfalls dem Grundsatz nach, indem er sagt, also ja, natürlich ist es Werbung, was ihr da macht. Und wenn du ein Bild von deinem Sohn mit Plüschtier auf dem Gesicht postest, dann machst du das nicht, weil du möchtest, dass deine 7 Freunde ein Bild von deinem Sohn mit Plüschtier auf dem Gesicht sehen, sondern du machst es damit steif oder irgendjemand anders auf die Idee kommt, dir Geld dafür zu bieten, dass beim nächsten Mal Tap-Tag steif. Aber wo hast du ja gemacht? Das ist ja der Vorwurf, dass sie das sozusagen trotzdem steif oder wer auch immer dort gemarkiert hat sozusagen, obwohl sie nicht dafür bezahlt worden ist.
Genau. Aber ja, prinzipiell wird das erstmal so gesehen, dass es dass gerade bei Profilen und so war das ja auch verfahrensgegenständlich mit über 1 Million Followern, die hatten alle verifizierte Accounts, das sind die mit dem blauen Häkchen, dass da ein eigenes Unternehmen vorliegt. Aber es liegt jetzt nicht zugleich Schleichwerbung vor, weil der kommerzielle Zweck von solchen Beiträgen eben unmittelbar aus den Umständen ersichtlich wird. Du hattest es ja auch gerade schon gesagt. Und ich kann jetzt mal den BGH zitieren. Durch diese hohe Reichweite etc. Sagt er, damit sei für jeden Nutzer deutlich, dass die Beklagte die Beiträge nicht schalte, um ihre Freunde über ihre Aktivitäten zu informieren und sich mit ihnen auszutauschen, sondern dass kommerzielle Zwecke der Grund hierfür seien. Also das ist schon mal da unmittelbar aus den Umständen ersichtlich.
Ja, bleibt jetzt nur die Frage, wie man jetzt mit den, ich sag mal, Dual-Use-Accounts umgeht. Klar, jetzt bei Kathi Hummels, wenn die jetzt irgendwie 1,2 Millionen Follower hat, dann mag das sehr eindeutig sein. Aber was ist mit meinem Instagram-Account mit, keine Ahnung, 300 Followern? Der wird jetzt nicht für den BGH ersichtlich sein, dass jedes Posting dort sozusagen der Absatzförderung dient. Aber muss ich jetzt unterscheiden, ob ich da ein Urlaubsbild oder ein Bild aus dem Stadion oder ein Bild von meinem neuesten Buch poste? Muss ich das Bild von dem Buch jetzt als Werbung brandmarken, hätte ich beinahe gesagt, kennzeichnen? Wahrscheinlich schon, weil sich nicht aus den Umständen ergibt, dass der das zu Werbezwecken macht. Und mit dem weiten Werbebegriff wäre das wohl Werbung. Oder Twitter, ja, für mich ein bisschen naheliegender. Ja, natürlich ist alles, was ich auf Twitter mache, in gewisser Weise Werbung. Ich kann auch gar nicht trennen, das werft ihr mir manchmal vor, aber ja, ob jetzt Sonntag oder Montag ist, ich bin ja nicht der Montag ab 9 mache ich irgendwie das Business und Freitag nach 5 nicht mehr. Also das ist, glaube ich, dass das ein bisschen kurz greift oder was heißt kurz greift, in dem Fall hat es gereicht, insofern ist das okay aus Sicht des BGH, aber dass wir da noch lange nicht alle Abgrenzungsfragen zu Ende durchentschieden haben werden.
Genau, wobei das jetzt schon nochmal die erste Argumentation ja bezüglich des eigenen Unternehmens betrifft. Also das kannst du jetzt vielleicht sagen, also auch originär natürlich auch in Bezug auf Mandantenakquise. Aber ansonsten würde man schon sagen, solange man das nicht hat, ist in Bezug auf die die Darstellung für das eigene Unternehmen ist Unternehmen halt ganz häufig nicht relevant.
Ja, ja, ja. Klar, das stimmt. Ja.
Und dann muss man halt prüfen, das hat der BGH im zweiten Schritt dann auch gemacht, wie sind jetzt diese geschäftlichen Handlungen in Bezug auf ein fremdes Unternehmen, wird da auch der Absatz gefördert. Und auch das lehnt der BGH im Ergebnis ab. Und dann, das fand ich jetzt nochmal interessant, geht er bei diesem Prüfungspunkt aber gar nicht mehr auf Paragraph 5a Absatz 6 ein, das Schleichwerbungsverbot, sondern zieht Spezialvorschriften aus dem TMG, aus dem Rundfunkstaatsvertrag und aus dem Medienstaatsvertrag heran. Und er sagt eben, dass insbesondere Paragraph 6 TMG, der eine Kennzeichnungspflicht des Dienstanbieters bei kommerzieller Kommunikation vorsieht, dass dieser hier nicht einschlägig sei. Und grundsätzlich sagt er aber schon, also wenn man einen Instagram-Account hat, dann ist man Dienstanbieter. Aber es handelte sich nicht um kommerzielle Kommunikation. Und das eben deshalb, weil bei dieser kommerziellen Kommunikation eigentlich ein geschäftliches Handeln zugunsten des eigenen Unternehmens oder dann mit Gegenleistung vorgesehen werden müsse. Und das liegt ja hier gerade nicht vor. Genau, und deswegen im Ergebnis ist keine der Spezial... Er prüft dann auch noch den Rundfunkstaatsvertrag und Medienstaatsvertrag, aber das alles sei nicht einschlägig und damit kommt man auch gar nicht mehr in Bezug auf die Vorschriften zur Schleichwerbung. Und
Anders eben bei der ersten Influencerin, ne? Bei der Luisa Maxim Huss, die hat dann ja eben zugunsten fremder Unternehmen geworben, weil sie schon allein, weil sie eine Gegenleistung bekommen
hat. Weil sie eine Gegenleistung bekommen hat, genau.
Ansonsten, also das, was ich ja da interessant fand, das hattet ihr ja auch mit der Frau Lehfeld besprochen, das Thema, also was der BGH jetzt hier meint, nach dem Gesamteindruck übertrieben werblich. Und dann rutschst du halt auch rein in den Schleichwerbetatbestand, ohne eine Gegenleistung bekommen zu haben, gegebenenfalls, wenn du es halt insgesamt übertrieben werblich darstellst. Und da sagt er halt Tap-Tag nein, ein Link wäre jetzt dann sozusagen schon krasser. Dann müsstest du schon sozusagen dann doch kennzeichnen. Wir sind ja im Umbruch, was die Gesetzeslage angeht. Es gibt auch eine OWG-Novelle und einen neuen Paragraphen. Magst du dazu noch einen Satz dazu sagen? Ist dann alles neu? Kann der VSW von vorne anfangen?
Dann ist alles neu.
Dann ist alles anders.
Jetzt sind wir doch schon so halb in dem Vorstellen von neuen Gesetzesvorhaben. Genau. Deswegen will ich mich da mal kurz halten. Aber nach den Wirrungen der letzten Jahre in Bezug auf die Rechtsprechung zu Influencer-Marketing hatte sich das Bundesjustizministerium dann auch mal überlegt, da was ändern zu wollen und eine Novelle auf den Weg gebracht. Und dort wird unter anderem auch der Paragraph 5a neu geregelt. Und dort soll künftig geregelt sein, dass man, dass ein kommerzieller Zweck bei einer Handlung zugunsten eines fremden Unternehmens nicht vorliegt, wenn der Handelnde kein Entgelt oder keine ähnliche Gegenleistung für die Handlung von dem fremden Unternehmen erhält. Genau, und das neue Gesetz tritt allerdings erst im Mai 2022 in Kraft. Aber es wird dann nochmal klargestellt werden, die Differenzierung Gegenleistung, keine Gegenleistung.
Fein.
Ja, als zweites Urteil habe ich ein urheberrechtliches Verfahren mitgebracht. Und das ist im Bereich des ja sehr stark harmonisierten Urheberrechts ein weiteres Mosaik in Bezug auf die Frage der öffentlichen Wiedergabe. Bei der Einbindung fremder Werke auf der eigenen Seite, ohne dass dabei zur ursprünglichen Website weitergeleitet wird. Das nennt man ja Framing. Und zu diesem Framing ist ein viel beachtetes Urteil des EuGH und dann auch wieder des BGH ergangen. Was ist passiert? Die Klägerin, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist Trägerin der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und diese Bibliothek bietet eine Online-Plattform für Kultur und Wissen an, die deutsche Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen miteinander vernetzt. Und auf der Internetseite der Bibliothek sind über elektronische Verweise, also Links, digitale Inhalte abrufbar, die in den jeweiligen Portalen der Einrichtungen gespeichert sind. Und die Bibliothek selbst speichert Vorschaubilder von den Inhalten, genau. Und einige von diesen Inhalten sind eben Werke der bildenden Kunst und sind auch urheberrechtlich geschützt. Ja, und um sich da abzusichern und auch das Repertoire der geschützten Werke nutzen zu können, hat sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz an die Verwertungsgesellschaft VG Bildkunst gewandt, um einen Lizenzvertrag abzuschließen. Und die VG Bildkunst hat gesagt, ja, könnt ihr ja machen, aber wir wollen eine besondere Regelung treffen in Bezug auf diese Vorschaubilder. Könnt ihr da technische Maßnahmen ergreifen, die das Framing bei anderen reguliert? Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat gesagt, das hört sich jetzt erstmal sehr teuer an, wollen wir nicht machen, und hat dann Klage erhoben, um die VG Bildkunst zu verpflichten, mit ihr einen Lizenzvertrag ohne die genannte Bedingung abzuschließen.
Mhm. Und wie ging es da weiter, wenn das ein Verfahren ist? Wahrscheinlich nicht einvernehmlich.
Nee, ich hatte es ja schon gesagt, das ging relativ weit nach oben zum EuGH, aber grundsätzlich hatte ich erstmal noch die Frage, warum kann die VG Bildkunst eigentlich verpflichtet werden, einen Vertrag abzuschließen? Das liegt daran, dass die Beklagte ja eine Verwertungsgesellschaft ist und als solche hat sie nach § 34 Verwertungsgesellschaftengesetz die Pflicht, aufgrund der von ihr wahrgenommenen Rechte Verträge abzuschließen. Das muss sie also eigentlich machen, deswegen kann sie auch verpflichtet werden, in Form einer Klage das zu machen. Sie ist allerdings auch verpflichtet, dabei die Rechte der ihr angeschlossenen Urheber wahrzunehmen und durchzusetzen. Deswegen die Abwägung. Und in der Zusammenarbeit mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sie das eben verneint, beziehungsweise hat gesagt, können wir schon machen, aber dann bitte auch unter der Vereinbarung über technische Maßnahmen zum Schutz von diesen Vorschaubildern. Und der Rechtsstreit war dann zuerst beim Landgericht Berlin und ist dann zum BGH hoch zum Europäischen Gerichtshof gewandert. Und der hat am 9. März 2021 die Zulässigkeit des sogenannten Framings geprüft, also sprich die Einbindung auf der Seite der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Entscheidung eine Verschärfung oder Stärkung des Urheberrechts darstellt, wie man jetzt möchte.
Je nachdem, von welcher Seite man guckt. Ja, wie immer.
Und der EuGH hat aber schon gesagt, dass UrheberInnen mehr Mitbestimmungsrechte erhalten sollen, was die Einbettung ihrer Werke angeht. Und künftig müssen UrheberInnen also nicht mehr hinnehmen, dass ihre Werke nach Veröffentlichung auf einer bestimmten Internetseite von beliebigen Drittanbietern eingebettet werden, wenn vorher beschränkende Maßnahmen gegen Framing getroffen werden. Genau, und das heißt im Umkehrschluss oder gleichzeitig, dass Framing im Grundsatz schon erlaubt bleibt, solange der Urheber oder die Urheberin nicht Schutzmaßnahmen getroffen hat zuvor.
Also ich darf sozusagen die Schutzmaßnahmen nicht umgehen. Ich darf schon framen, wenn das Bild mit Zustimmung des Urhebers online ist, dann darf ich es auch in meiner Website übernehmen mittels des Framings. Aber wenn dort Auflagen gehen oder technische Vorgaben, Vornahmen gemacht werden, dass man sozusagen das Framing unterbindet, dann darf ich die nicht umgehen. Und aus dem gleichen Grund hat dann sozusagen hier die Verwertungsgesellschaft das Recht, so eine Lizenzbestimmung zu verwenden.
Genau.
Oder nicht?
Okay. Genau. Und beim BGH, wo es ja jetzt wieder gelandet ist, also der BGH hat das Berufungsurteil am 9.9.2021 aufgehoben und die Sache jetzt wieder zur Verhandlung an das Kammergericht
zurückverwiesen. Da wird es eine Weile liegen, wäre mal meine Kammergerichtsprognose.
Ja, und da muss dann grundsätzlich jetzt auch im einzelnen Verfahren natürlich erstmal geprüft werden, was diese technischen Schutzmaßnahmen sind, beziehungsweise wann sie jetzt gerade nicht vorliegen. Und entscheiden könnte tatsächlich im konkreten Falle auch die Tatsache sein, dass die Vorschaubilder im Portal der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bereits öffentlich waren und frei zugänglich waren. Und dann muss man sicherlich auch mal von diesem Einzelfall weggehend betrachten, welche Vorschaubilder sind denn davor schon im Internet öffentlich zugänglich und wann wird ein neues Publikum erschlossen. Genau, aber es ist jetzt erstmal in Anbetracht des sehr klaren Urteils des EuGH nicht damit zu rechnen, dass es jetzt eine gänzlich andere Entscheidung vom Kammergericht geben wird. Also es wird jetzt natürlich irgendwie die Tatsachen prüfen, aber generell ist da schon gesagt worden, dass man solche Bedingungen schließen kann als Verwertungsgesellschaft. Genau, das dritte Urteil kommt aus dem Kartellrecht. Und
das bunte Potpourri im IP mit UWG, Urheberrecht, Kartellrecht. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, Sie haben gewonnen. Ja, da ging es um die Bestpreisklausel von Booking.com. Und da kann man es auch einmal das Ergebnis voranstellen. Buchungsportale wie Booking dürfen ihren Partnerhotels künftig nicht mehr verbieten, die Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anzubieten. Das sind nämlich sogenannte enge Bestpreisklauseln und die beeinträchtigen den Wettbewerb. So hat es jetzt der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs entschieden, beziehungsweise jetzt, es war im Mai 2021. Und damit hat der BGH auch zugleich der Ansicht des OLG Düsseldorf eine klare Absage erteilt. Dieses hatte noch gesagt, dass die engen Bestpreisklauseln eine notwendige Nebenabrede in einem kartellrechtsneutralen Austauschvertrag darstellen.
Das klingt jetzt ein wenig erklärungsbedürftig.
Für mich auch. Für mich auch.
Was sind denn die engen Bestpreisklauseln? Also was wird da drin geregelt?
Genau, also ich hatte es ja gerade schon mal so ein bisschen versucht anzudeuten. Das sind Klauseln, die jetzt vor allem Booking als Marktführer und technisch gesprochen hatte, in denen Verbote also vorgesehen waren für die Partnerhotels, dass diese Partnerhotels Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anbieten dürfen. Also sie dürfen es nicht billiger anbieten. Und zuvor gab es noch die weiten Bestpreisklauseln. Da durfte man es überhaupt nicht billiger anbieten. Die sind aber schon lange aus dem Rennen sozusagen. Ein Satz nämlich noch zu diesem ganzen Prozedere, dass Verfahren zu Bestpreisklauseln gibt es seit über 10 Jahren. Und das ist jetzt so der letzte Rest, der entschieden wird. Also diese weiten Bestpreisklauseln sind schon lange raus. Und jetzt ist noch die Frage, dürfen Hotels dann wenigstens auf der eigenen Internetseite oder an der Rezeption einen günstigeren Preis anbieten?
Macht das noch jemand? Dass man irgendwo reinläuft, das ist ja immer auch in diesen Fällen teilweise die Argument, dass man irgendwo reinläuft und sagt, was kostet denn bei Ihnen heute Abend ein Zimmer?
Selten, aber etwas. was glaube ich schon noch gemacht wird, wird so einfach anrufen und sagen,
ja, stimmt, was ja aufs Gleiche
ist
rausläuft.
Noch was frei, stimmt, zu welchem Preis. Ja.
Und kostet es was?
Ja. Oder kann ich hier auch umsonst übernachten?
Aber ja, das ist im Prinzip das Argument des Portals gewesen, dass man sagt, okay, wir nehmen die Hotels mit in unserem Portal auf. Die VerbraucherInnen können sich kundig machen und rufen dann beim Hotel an, lassen sich einen günstigeren Preis nennen. Und wir werden als Trittbrett benutzt sozusagen. Und deswegen kam es überhaupt zu dieser Klausel.
Es ist halt, aber deshalb ist ja im Kartellrecht auch gut aufgehoben. Es ist natürlich eine Mordsgemengelage, in der sich die Hotels ja insbesondere befinden. Ne? Einerseits bist du darauf angewiesen. Ich meine, wo guckt man, wenn man ein Hotel sucht und es einem jetzt ein bisschen egal ist, man braucht ein Hotel in der Stadt oder in der Nähe. Man guckt, also ich jedenfalls, guck bei Booking und hab dann da die Preise. Und dann, wenn du als Hotel da nicht mit drin bist, hast du halt Pech gehabt. Ne? Ja. Dann tauchst du halt in meinem Kopf nicht auf und dass dich dann noch, oder immer auf meinem Handy und dass ich dann dich noch irgendwo anders finde und dann da anrufe, was denn jetzt der Preis sei, wird wahrscheinlich eher nicht vorkommen. Ne? Umso schwieriger, wenn dann so eine Bestpreisklausel kommt und ich mich dann verpflichten muss, da jetzt in der Preisgestaltung sozusagen noch eingeschränkt zu sein und mich einfach an das halten muss, was für mein Hotel auf der Plattform angeboten wird.
Wobei ich meine, mich jetzt zu erinnern, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass es in diesem 2010er-Verfahren auch so anging, du buchst über eine Plattform, bist dann da und verlängerst deinen Urlaub. Und wie ist es dann eigentlich? Bist du dann immer noch an die Preise gebunden von dem Portal? Kannst du sagen, okay, once you're here, so und so.
Wird billiger, billiger, billiger mit jedem Tag, den ich hier bleibe. Wie Udo Lindenberg, nein.
Genau, aber nochmal zurück zum BGH. Der hat ja auf jeden Fall gesagt, im Vergleich eben zum OLG, dass für den Vertragszweck der Online-Vermittlung von Hotelzimmern diese Nebenabrede von Booking.com nicht unerlässlich sei. Und das konnte in diesem Verfahren jetzt speziell auch damit begründet werden, dass Booking seit Februar 2016 diese engen Bestpreisklauseln, so lange geht das Verfahren nämlich schon, gar nicht mehr angewendet hat. Und trotzdem konnte es seine Marktstellung in Deutschland weiter stärken. Und das Booking eben seine Marktposition seit 2016 ohne diese engen Bestpreisklauseln gesichert und ausgebaut hat, hatte das OLG Düsseldorf demgegenüber noch gar nicht bewertet. Und da hat der BGH jetzt nochmal deutlicher hingeschaut und hat gesagt, naja, Moment mal, es läuft doch auch so ganz gut für euch. Also, dass man das jetzt als unerlässlich bezeichnet, das funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht.
Ist halt so, wenn du groß bist, dann fällt dir halt irgendwann das Kartellrecht auf die Füße, dann sind es dann eben missbräuchliche Klauseln. Ja, während so verstehe ich dich jetzt, während wenn die sozusagen nicht so groß gewesen wären und man nicht hätte sagen können, dass die das erstmal brauchen, um, ja, wenn du eine kleine Plattform bist, dann ist diese Gefahr ja vielleicht doch gar nicht so gering, dass die Leute gucken, was es denn kostet und dann da direkt anrufen. Ne? Das gibt ja nun auch so eine Art Umgehung, ne? Oder aus Sicht der Plattform dann eben eine Umgehung. Insofern.
Sicherlich hat es auch damit zu tun, dass vor einigen Jahren, dass es da noch viel mehr Plattformen gab und dass sich Booking da jetzt auch nochmal eine ganz andere Position herausgearbeitet hat. Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Trivago gibt es noch, was gibt es noch? Hotel.com?
Mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Also auf mein Handy hat es nur eine App geschafft.
Genau, stimmt, das ist eigentlich
der ganz gute Maßstab.
Martin ist der Maßstab.
Ich finde, für mich bin ich immer der Maßstab, das behalte ich auch weiter bei. ja, vielleicht noch ein Hinweis, es gibt ja, und dann können wir, das ist ja gleich die Überleitung zu unserem allerletzten Mini-Thema, nämlich neue Gesetze. Auch die Vertikalgruppenfreistellungsverordnung spielt da eine Rolle und die ist auch in Novellierung. Die läuft nämlich aus zum Ende Mai und muss ab 1. Juni durch was anderes ersetzt werden. Und dort der Entwurf, der da jetzt drin ist, der beschäftigt sich auch, oder der ist im Schwange ist dort, beschäftigt sich auch mit den Preisparitätsklauseln und dort wird ausdrücklich gesagt, dass solche weiten Bestpreisklauseln nicht mehr freigestellt sind von der vertikalen GVO, während enge Preisparitätsklauseln dann schon noch, für die das schon noch sozusagen greifen kann. Aber das ist noch im Entwurfsstadium, was da wird, muss man sicherlich auch noch in Beobachtung halten.
Ganz kurz noch einmal zu der noch alten Rechtslage. Bei der Prüfung, ob eine Freistellung vorliegt, geht man ja immer zuerst danach vor, ob eben eine Gruppenfreistellung vorliegt oder eine Einzelfreistellung. Und grundsätzlich, und das ist auch nochmal ganz gut mitzunehmen, sind diese Argumentationen zu den Trittbrettfahrerproblemen grundsätzlich geeignet, auch zu sagen, da könnte man vielleicht eine Einzelfreistellung machen. Aber dann muss man es eben auch darlegen und beweisen können. Und das war hier nicht der Fall. Aber grundsätzlich gibt es dafür auch schon Ausnahmen, auch bei den sonst sehr strengen Einzelfreistellung heißt es. Genau. Aber ja, da wird auch noch einiges im Umbruch sein.
Also wenn Sie nicht gerade marktbeherrschendes Unternehmen sind, Preisbindung schon machen, ansonsten wird es schwierig.
Und was ich auch ganz interessant fand, aber das kann ich jetzt, das habe ich auch nur gelesen, kann ich gar nicht genau sagen, welche Studie das war, dass man, ich glaube, ja, doch auf längere Sicht schon sagen kann, selbst wenn jetzt diese Klauseln gekippt werden, führt es im Endeffekt dazu, dass noch mehr auf Booking gesucht wird. Weil natürlich führt es auch mal dazu, dass man auch mal das Hotel direkt anruft und dann mal schaut, was günstiger ist. Aber insgesamt wird dieses ganze System, ich gehe auf Booking, ich vergleiche, ich rufe das Hotel an, wird insgesamt gestärkt, sodass es da eigentlich für Booking wiederum auch einen Synergieeffekt hat.
Als Preisvergleicher quasi, als Anlaufstelle Nummer 1.
Ja. Weil da schaut man zuerst und dann die Fleißigen gehen noch eine Runde weiter. Aber ansonsten...
Nur noch 4 Hotels verfügbar.
genau den Fall hatte ich jetzt in meiner Fachanwaltsklausur vorgestern. Da hätte ich dich natürlich gebraucht, Agnes.
Ja.
Aber nein, ich konnte das natürlich
auch
alles
so
total gut beantworten.
Hast 30 Seiten geschrieben zu den Bestpreisklauseln.
Aber genau der Fall kam dran.
Als hätten wir drüber gesprochen vorher. Leider nachher.
Ja. Okay, also jetzt einfach schnell Urlaub buchen, wenn es gehen sollte. Oder einfach zum Hotel
bei den
gehen.
Eltern. Ja. Da ist ja das Hotel meist schon festgelegt.
Genau.
Gut, ja, damit sind wir durch mit unseren dreimal Top 3.
Boah, mir schwirrt der Kopf.
Mir schwirrt der Kopf, so sieht's aus. Ich würde mal, wir hatten ja, ich habe es eingangs erwähnt, angekündigt, noch einen kleinen Überblick zu geben über das, was Neues kommt oder gerade neu gekommen ist. Mit der Vertikal-GVO-Novelle habe ich gerade schon etwas verfrüht, wie ich dann bemerkt habe, den Einstieg gemacht.
Wir haben auf unserer Website einen Beitrag dazu, wo wir auch mal so ein bisschen so einen Zeitstrahl hingemacht haben. Der eignet sich wahrscheinlich ein bisschen besser, um das sich damit zu befassen, als jetzt die Aufzählung, die gleich kommen wird, nur dass ihr's, oder ihr einmal gehört habt. Also wir haben das Gesetz für faire Verbraucherverträge, was teilweise schon am 1. Oktober in Kraft getreten ist. Da gibt es zum Beispiel den vorhin kurz erwähnten 7a UWG zu der Dokumentation von Einwilligungen. Es wird ab März neue Regelungen zu Kündigungen geben von Dauerschuldverhältnissen. Das haben wir im Podcast auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Hat sich dann als Last Minute nochmal das Gesetz geändert. Dann wird es eine Regelung geben, die dann ab Juli gilt mit zum Kündigungsbutton. Das heißt, wenn ich Dauerschuldverhältnisse habe, muss es so einfach, also jetzt etwas salopp gesprochen, so einfach möglich sein, ihn zu kündigen, wie den Vertrag zu schließen. Dann haben wir seit 1. Dezember das TTDSG. Da haben wir ja eine Folge dazu gemacht mit der Christine Benedikt zu Cookies, die alle betreffen. Ab 1. Januar tritt ein neues Kaufrecht in Kraft in Deutschland, Umsetzung einer EU-Richtlinie. Verrückt, wie wenig das eigentlich eine Rolle spielt, auch bisher in unserer täglichen Praxis, weil das seit der Schuldrechtsmodernisierung die Älteren werden sich erinnern, sicher keine so krass umwälzende Kaufrechtsreform gegeben hat. Wir kriegen einen neuen Sachmangelbegriff. Es gibt neue Paragraphen 327 bis 327u, was man sonst immer nur aus so verrückten Vorschriften kriegt. Ja, auf jeden Fall merkt euch schon mal, also da geht es um Kaufrecht für digitale Produkte. Merkt euch mal den 327q, guckt da mal rein, der ist wichtig für die Unternehmen. Weil ein weiterer Punkt ist nämlich Bezahlen mit Daten. Bezahlen mit Daten wird jetzt also den Bezahlen Leistungserbringung gegen ein Entgelt, gegen Bezahlung gleichgestellt. Man kann also mit Daten bezahlen. Was heißt, dass diese ganzen Facebooks und alle die Plattformverträge, wo man letztlich die deshalb kostenlos nutzen darf, weil man dem Anbieter das Recht einräumt, mit den eigenen Daten irgendetwas anzustellen. Die werden, ja, da gibt es dann Widerrufsrecht, Informationspflichten und so weiter. Und dann gibt es den 327Q. Ich hoffe, es stimmt auch. Es ist nicht
327. Du könntest jetzt irgendwas sagen.
Ja, nein, aber da geht es darum, darauf will ich ganz kurz hinweisen, wenn ich mit Daten bezahle und irgendwelche Einwilligungen dort abgebe und dann anschließend die Einwilligung widerrufe, mit der Folge, dass der Anbieter mit meinen Daten es dann eben doch nicht mehr machen darf, dann darf der aus dem Vertrag raus, dann darf er mich rausschmeißen, kündigen. Das steht in dieser Norm. So, und dann noch zwei Sachen, die zum Teil auch schon angeklungen sind. Zum einen gibt es die UWG, eine UWG-Novelle. Die tritt zum 28.05.2022 in Kraft. Dort gibt es unter anderem erweiterte Transparenzpflichten für Plattformen. Es gibt ein bisschen was zu Verbraucherbewertungen und es gibt die von AGI schon angesprochenen Regelungen zu im Influencer-Marketing. Und last not least, auch am 28. Mai 2022 wird wirksam die neue Preisangabenverordnung. Uns E-Commerce-Rechtler, wir müssen uns auch wieder umgewöhnen, die ist ganz neu formuliert und die Grundpreise stehen jetzt woanders. Es gibt auch ein paar Themen zu den Grundpreisen. Der Pfand, das wolltest du sagen.
Ich wollte es nochmal sehen.
Ist auch mit drin und es gibt einen neuen Paragraph 11, Preisangabenverordnung, der sich damit beschäftigt, was man angeben muss, wenn man da geht es um die Veränderung von, also Werbung mit Rabatten und die Preisschaukelei versucht man dort ein bisschen in den Griff zu bekommen. Also sehr, sehr viel Neues. Das eine oder das andere werden wir sicherlich in dem nächsten Jahr im Podcast auch dabei haben.
Ganz sicher.
Ganz sicher. wie gesagt, wir tun mal den Link zu dem Beitrag
sagen,
in die Shownotes.
Ein schöner Ausblick, aber es fühlt sich sehr schwer an auf den Schultern.
Es fühlt sich sehr schwer an. Ich habe jetzt, es fühlt sich ja immer so lange schwer an, wie man sich nicht damit befasst hat. Das durfte ich jetzt aus Anlass meines Seminars für die Anwaltakademie am letzten Donnerstag machen und ich fühle mich jetzt halbwegs fit. Okay. In meiner grenzenlosen Selbstüberschätzung wie immer. Natürlich fitter, als ich bin, aber jedenfalls, wenn es vor mir liegt, weiß ich, worum es geht.
Ja, vielen Dank für den Ausblick. Dann würde ich sagen, haben wir einiges zu tun im nächsten Jahr. Und du hast natürlich total recht, wenn man die Dinge zerkleinert, dann sind sie nicht mehr so.
Dann sind sie nicht mehr so schlimm.
Nach ein paar Lebensweisheiten.
Nach dem anderen, genau.
ja, Feedback und Anregungen, auch wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, könnt ihr uns gerne wie immer senden an podcast@herting.de. Ansonsten verbleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer eine fröhliche, besinnliche Adventszeit noch. Kommt gut ins neue Jahr. Und dann hören wir uns ganz bald.
Ich glaube, die besinnliche Adventszeit habe ich mir schon abgeschminkt. aber hoffentlich ein paar ruhige Tage nach Weihnachten.
Es ist nie
oder
zu spät,
an Weihnachten.
Um noch besinnlich zu werden.
Wir sollten jetzt wirklich auch.
Genau, rutscht gut rein.
Ja.
Und wir hören uns
im neuen Jahr.
Im neuen Jahr.
Genau. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss. Thank you.